Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. Hallo liebes Publikum und hallo Ariane. Wir haben uns einmal mehr ein brandaktuelles Thema vorgenommen, über das wir unsere uninformierten und dahergequatschten Meinungen teilen wollen. Nein, natürlich, es gibt tiefgreifende Analysen, es gibt die definitive Meinung zum Thema. Und was ist unser Thema? Der Header verrät es vielleicht auch schon ein ganz kleines wenig. Es geht natürlich um die Proteste der Landwirtinnen und Landwirte. Die werden in den Medien immer als die Bauernproteste gehandelt. Ich würde das jetzt einfach mal so übernehmen und tatsächlich ausnahmsweise mal die weibliche Form so mit meinen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die Geschlechtsstruktur bei der ganzen Geschichte ist. Aber scheinbar sind es ja praktisch nur Männer, die da demonstrieren, zumindest vom Sprachbild.
Man kann auch die Bauernschaft, das habe ich mir jetzt immer aufgeschrieben, das ist schön geschlechtsneutral.
Oh, das ist schön. Dann reden wir von den Bauernschaftsprotesten oder den Protesten der Bauernschaft. Sehr gut, sehr gut. Da haben wir doch gleich wieder eine salomonische Lösung gefunden. Vielen Dank. Gut, dann worum geht's für diejenigen, die aus irgendeinem Grund nicht mitbekommen haben? Derzeit demonstrieren Land auf, Land ein in der Bundesrepublik, demonstriert die Bauernschaft. Und warum demonstrieren die? Wegen der Kürzungspläne der Ampelregierung, die unter anderem eben auch die Bauernschaft betreffen. Der größte und prominenteste Faktor da dabei ist der Wegfall der Subventionen für Agrardiesel. Meinem Verständnis nach handelt es sich dabei nicht um eine Spezialform von Diesel, sondern einfach nur um Diesel, der Agrar genutzt wird. Aber ich lasse mich gerne korrigieren. So oder so ist es quasi eine Treibstofffrage. Der war bisher subventioniert, soll es künftig nicht mehr sein. Das ruft entsprechend hohen Protest hervor. Es sind auch noch eine Reihe kleinerer Maßnahmen, aber vom Gefühl her, und du darfst mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, ist das gewissermaßen nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Ja, da hat sich eine ganze Menge Kram angesammelt, der bei den bei der Bauernschaft, ich krieg's noch hin, bei der Bauernschaft für Missmut sorgt und das wohl schon seit längerer Zeit auch tut. Da gehören das Höfesterben dazu, die Subventionsstruktur der EU, die generelle Lage auf dem Markt, die Anforderungen der Kundschaft und so weiter und so fort. Eine wahrgenommene Bedeutungsreduzierung, ja, es wurde immer mal wieder beklagt, ein Herabsehen sozusagen auf die Bauernschaft. Durch die Städter. Solche Geschichten scheinen da alle irgendwie in eine große Gemengelage zu kommen, weil nur an dem Agrardiesel kann es ja eigentlich nicht liegen. Und gleichzeitig ist es natürlich ein hochemotionales Thema, weil wir verbinden ja die Bauernschaft irgendwie mit Nahrungsmittelproduktion. Und Nahrungsmittel essen wir bekanntlich alle, üblicherweise dreimal am Tag. Das heißt, es ist ein Thema, das ist uns am Herzen sozusagen. Ja, da ist eine gewisse emotionale Aufladung drin, weil wir hätten unser Essen ja gerne regional und gesund und nachhaltig und überhaupt von der Bäuerin Emma die Eier und vom Bauer Horst den Schinken oder wie auch immer. Ja, das ist gewissermaßen erstmal so meine grundsätzliche Einschätzung dieser Protestlage.
Ja, wie bist du denn am Montag zur Arbeit gekommen? So rumgefragt mal. War der Protest erfolgreich bei dir oder mehr so ein Medienthema?
Nein, war er tatsächlich nicht. Wir haben hier in Stuttgart gerade absolut verschärfte Situation, weil ja die Gewerkschaft der Lokführer auch noch streikt. Das heißt, die Bauern blockieren die Straßen. Nein, die Bauernschaft blockiert die Straßen. Die Lokführendenschaft blockiert die Gleise. Da bleibt echt nicht allzu viel übrig, muss man sagen. Ich habe das Glück, dass ich in einem Kaff wohne und weitestgehend über Schleichwege zur Arbeit komme, die nicht blockiert waren am Montag. Ich breche aber, glaube ich, morgens auch zu früh auf, um in die Bauernschaftsproteste reinzukommen. Weil ich habe gehört von anderen Leuten, dass bereits eine Stunde später die Straßen gut dicht waren. Ich kann allerdings vermelden, dass unsere SchülerInnen eigentlich alle da waren. Also da habe ich keine Berichte gehört, dass es an den Protesten der Bauernschaft lag. Die kamen teilweise wegen dem Bahnstreik nicht. Aber nicht wegen dieser Geschichte.
Na, bei uns haben die sich auch abgelöst. Die streiken erst ab jetzt die Bahn. Und bei mir war es aber so, hier in der norddeutschen Tiefebene, und ich muss ja nach Bremen-Nord, also ich bin hier wirklich nicht mehr aus dem Ort rausgekommen. Man kommt auch ohne Autobahn nicht wirklich dahin. Also normal Autobahn fahre ich 40 Minuten und wenn man ohne Autobahn fahren will, ohne Proteste, bräuchte man schon über 2 Stunden. Und irgendwie hatte ich dann noch das Pech, weil die haben wirklich die, ich fahre die A27 hoch und hier war alles blockiert. Also das muss wirklich ganz Niedersachsen, das war ein riesiger Umkreis. Also man konnte auch nicht einfach die nächste Auffahrt benutzen. Ja, ich hatte das Pech. Man kennt sich, das ist hier so, wenn man von den normalen Straßen abbiegt, ist man in der Wildnis. Ne? Also es war dann wirklich so, die Bauern standen auf der Autobahn und ich war auf dem vereisten Bauernweg unterwegs. Und nach über einer Stunde war ich einfach wieder in meinem Ort angelangt und dann hatte ich die Schnauze voll und bin nach Hause gefahren. Also das war hier wirklich schon extrem und die haben auch zumindest meine Auffahrt, ach im Ost war auch wirklich am längsten. Also es ging wirklich von, mein Tanklämpchen ging an, ich musste dann noch für Information war ich dann an der Tankstelle. Das ging wirklich von 5 Uhr morgens bis 7 Uhr abends, meine Auffahrt und auch generell hier. Also wer irgendwie über eine Autobahn fahren wollte. Und also das war wirklich, ich hatte auch wirklich, das war krass, weil ich hatte nebenbei Radio. Und die Autofahrer sind ja häufig genauso blöd, weil es gab wohl super viele Unfälle, weil die einfach die offenen Abfahrten als Auffahrt benutzt haben. Ne? Da war die im Radio alle 10 Minuten, mach das bloß nicht, wir hatten schon Falschfahrer und Unfälle. Und also, wie gesagt, es sind ja einfach alle gleich blöd, ne? Also die tun sich da alle nicht so viel. Aber muss man jetzt erstmal Gratulation an die Bauern. Es war hier nicht nur ein Medienthema. Das hat jetzt so vom Einschlag hat geholfen. Ne? Die waren auch sehr laut und Trecker sind ja auch groß. Also man konnte das auch nicht übersehen. Wie gesagt, mein Navi hat das auch nicht so geblickt. Das hat mich immer durch die Wildnis einfach zu einer anderen Auffahrt geführt, die dann auch blockiert war. Also konnte ich mich auch von verschiedenen Blockaden so ein bisschen überzeugen. Also vom Medieninteresse und so muss man ja erstmal sagen, das war erfolgreich. Herzlichen Glückwunsch. Und ich bin auch der Meinung, klar, mich hat es genervt, weil ich ja jetzt auch nicht mit meiner Umschulung kann ich nicht einfach einen Tag frei nehmen oder so. Ich habe jetzt auch Bürokratieprobleme, weil, oh Gott, das ist denn, weil man irgendwo Grund ankreuzen muss, warum man nicht da war. Und Bauernproteste steht leider nirgendwo auf dem Zettel. Aber ich bin generell schon der Meinung, ob man nun einen Lokführer schafft, Bauernschaft, Klimaleute oder noch was ist, jeder hat irgendwie das Recht auf unbequemen Protest. Und es ist nun mal so, wenn die Leute nicht von A nach B kommen oder nicht einkaufen können oder was weiß ich, ist das nun mal erfolgreicher für Protestformen, als wenn es ein Protest ist, von dem niemand was mitbekommt. Und meinetwegen sollen sie das auch machen, ist für mich okay. Es nervt mich ein bisschen. Es macht auch leider nicht so viel Spaß, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil jeder misst seine Seite anders als die Gegenseite. Es wird überall mit zweierlei Maß gemessen. Es sind auch irgendwie so wahnsinnig viele Vorurteile unterwegs. Wenn man die Bauern fragt, hat jeder einen kleinen Familienbetrieb mit einem Bauern, Bio-Bauernhof im Familienbetrieb mit 2 Äckern, 3 Kühen und 5 Hühnern. Und wenn man, keine Ahnung, irgendwelche Linksgrünen fragt, dann ist jeder Bauerntierquäler, der nebenbei steinreich ist. Wahrscheinlich stimmt gar nichts davon. Also es gibt alles, es ist ja alles davon. Aber wie gesagt, es gibt irgendwie nur die Extremform scheinbar. Und ja, was du auch schon gesagt hattest, es ist wirklich mehr die Gesamtsituation, weil dieser Agrardiesel, der Anlass ist, sag ich mal, ein bisschen klein. Die Probleme der Landwirtschaft, das Wohl und Wehe, hängt nicht vom Agrardieselprivileg ab oder wie das genau heißt. Es wurde ja auch schon zurückgenommen. Es wird jetzt gestreckt auf 3 Jahre und dann gab es noch irgendwas mit der Kfz-Steuerbefreiung, die wurde jetzt ganz zurückgenommen. Das kann für den kleinen Biobauern im Familienbetrieb ist das bestimmt ein Posten, der wehtut, aber die Bauern übertreiben den ja auch gerne. Es ist nicht so, dass jetzt deswegen morgen kein Weizen mehr angebaut wird. Da gehört eben, da sind andere Probleme größer. Und deswegen ich ehrlich gesagt auch wenig Spaß dran habe, jetzt die Ampel deswegen groß zu verteidigen, weil das Problem ist auf der anderen Seite genauso. Der Posten, der war gar nicht so klein, 500 Millionen, aber insgesamt für den Bundeshaushalt macht der jetzt halt auch nicht viel aus. Es ist einfach nur durch das Schuldenbremsenurteil, man hat da jetzt ohne Sinn und Verstand, ach, guck mal, hier können wir noch was einsparen. Es hat gar nicht den Hintergrund, man möchte was fürs Klima tun, deswegen gibt es ja auch keine Kompensation, weil normalerweise, wenn man eine große Idee hat, würde man ja sagen, hier, ihr Bauern, wir können hier noch was machen und da, aber so hat man einfach, wir haben keine Zeit, hier liegt Geld rum, das sparen wir weg. Von heute auf morgen vielleicht noch, damit die Unsicherheit nochmal wächst. Also es ist einfach, ja, ungünstig.
Du hast ja schon eine ganze Menge Themen angesprochen. Ich würde mal versuchen, das ein bisschen zu strukturieren, dass wir die gewissermaßen nacheinander weggehen. Auf der einen Seite ist da die Stilkritik, quasi, wie funktionieren diese Proteste, wie laufen sie ab, sind die okay, sind die Demokratie schädlich, wie auch immer. Das ist ja die eine große Debatte, die da gerade am Laufen ist. Dann haben wir den ganzen Hintergrund quasi der Agrarkrise, den ich am Anfang ja schon habe anklingen lassen, oder Agrarkrise ist so viel gesagt, aber quasi die Probleme, der Unmut sozusagen und die ganzen Ursachen, also der sachliche Hintergrund gewissermaßen. Und dann haben wir die politische Dimension in der konkreten Politik und wie der ganze Kram zusammenhält. Wir sagen, jetzt machen wir das einfach mal in der Reihenfolge, die du hier gerade etabliert hast, und legen direkt mit der Stilkritik los. Was sind es für Proteste und wie müssen wir die einordnen letzten Endes? Und an der Stelle bin ich völlig bei dir. Ja, wenn man protestiert, wenn man demonstriert und es stört niemanden, dann ist das ein nutzloser Protest. Da wird niemand jemals drüber berichten. Die angemeldete Demo, wo eine Straße für 2 Stunden gesperrt ist, da können noch so viele Leute runterlaufen. Das ist einfach Jacke wie Hose. Das bekommt keiner mit. Das ist vielleicht einen Tag in den Nachrichten, wenn du Glück hast, aber das ist auch alles. Das ist total egal. Relevant ist es, wenn es einen Splash macht, wenn Leute es mitbekommen. Und ja, dazu muss es auch unbequem sein. Von daher, egal wie ich zu den Protesten der Bauernschaft selber stehe, selbstverständlich können die genauso blockieren und nerven und Krach machen und so weiter und so fort, wie das andere auch können. Das ist quasi mal Punkt 1, das haben wir definitiv einen Konsens. Und dann haben wir Punkt 2, sind diese Proteste in Anführungszeichen gut oder schlecht für die Demokratie. Ich habe da in den Shownotes auch schon wieder einen Artikel dazu verlinkt. Ich glaube, der war vom Spiegel, wenn mich nicht alles täuscht. Aber auf jeden Fall fand ich den insgesamt ziemlich bekloppt. Weil die Geschichte ist einfach die. Ja, hier, die Bauern müssen sich entscheiden, wollen sie die Demokratie stärken oder beschädigen.
Runter geht's.
Ganz ehrlich, die Bauern, die tun weder das eine noch das andere. Es ist eine Demo. Sie blockieren Straßen. Das ist nervig für 2 Tage. Wenn unsere Demokratie davon beschädigt wird, dann haben wir ein echt fucking Problem an der Backe. Und umgekehrt, wenn das die Demokratie stärkt, die Latte, die ist ja dann so niedrig. Das ist einfach nur ein Wahrnehmen von demokratischen Rechten. Das sollte eigentlich komplett normal sein, dass das in so einem hyperventilierenden Modus diskutiert wird, als ob da das Wohl und Wehe der Demokratie dranhängt. Das ist einfach komplett bekloppt, um es mal so zu sagen. Ja, das ist einfach ein Aufladen mit Bedeutung, was da gerade passiert. Wir kommen da bestimmt gleich bei der Frage von rechten Einflüssen auch nochmal drauf. Aber das wird in einem Ausmaß überbewertet. Das ist wirklich eine Hysterie geradezu. Also von daher sage ich echt, kleinere Brötchen backen, Leute. Die Demokratie überlebt das so oder so. Und sie wird weder signifikant gestärkt noch geschwächt dadurch, dass eine Interessengruppe ihr Recht auf Protest durchsetzt. Ganz, ganz schlicht. Das ist eine Interessengruppe, von der haben wir schon länger nichts mehr gehört. Aber im Gegensatz zu anderen Interessengruppen ist es eine, die super vernetzt ist. Von der musste man eigentlich auch nichts hören. Ja, das ist ja nur diese Sondersituation durch das Verfassungsgerichtsurteil. Da kommen wir dann nachher nochmal mit der politischen Dimension drauf, dass diese Proteste überhaupt stattfinden mussten. Normalerweise hätten die das ja im Ausschuss erledigt. Ja, der hätte der Bauernverbandspräsident oder wie ich glaube, der Bauernverband heißen die, der Präsident, der hätte da mit seinem örtlichen CDU-CSU-Abgeordneten geredet, hätte ihn mal beiseite genommen, vielleicht wäre es sogar in Personalunion gewesen und dann hätte sich die Sache erledigt. Das ist ja quasi wirklich nur diese Ampel-Notfall-Bundesverfassungsgerichtssituation, die das überhaupt auslöst. Von daher an der Stelle würde ich mir da gar keinen großen Kopf machen. So viel zu dieser Stilfrage gewissermaßen. Und dann haben wir die Dimension der rechten Unterwanderung. Ich denke, das ist ein reales Phänomen. Die Kritik ist hier, dass quasi diese Proteste wahlweise je nach Standpunkt entweder schon immer rechts waren oder doch zumindest von Rechtsradikalen unterwandert wurden. Das ist definitiv der Fall. Ja, da gibt es entsprechende Recherchen, auch hier schaut in die Shownotes, da habe ich ein bisschen was dazu verlinkt. Die AfD klatscht sich da dran, wie sie sich an praktisch jeden Protest, der nicht irgendwie ein linker Protest ist, dranhängen. Die haben den definitiv versucht zu unterwandern, aber mein Eindruck ist bisher, dass ihnen das nur sehr punktuell gelingt, in Einzelheiten. Und dass auch das in diesem hysterischen, in dieser hysterischen Debatte quasi völlig überzogen wird. Weil ich meine, hier demonstrieren gerade ja wirklich Zehntausende von Leuten. Und selbstverständlich, das ist das Gesetz der großen Menge, da wirst du immer irgendein Arschloch mit einem dummen Schild finden. Da wirst du viele Idioten mit dummen Schildern finden, weil das sind Menschen, die normalerweise, die sind alle keine Experten in politischer Kommunikation, die beschäftigen sich damit normalerweise nicht. Aktuell sind sie stinkig, in einem stinkigen Modus, ohne Fachkenntnisse Schilder malen. Das kann zu keinen guten Ergebnissen führen. Das ist völlig klar, dass da irgendwelche Unfug dabei rumkommt. Die machen sich dann auch keine großen Gedanken darüber, ob Olaf Scholz oder Robert Habeck aufzuknüpfen an einer Grabenstufe von einem Traktor oder sowas, ob das eine besonders gelungene Kommunikation ist. Das ist einfach ein instinktives Raushauen von Überzeugungen. Das ist nicht besonders durchdacht. Also da macht sich die letzte Generation mehr Gedanken. Die Gedanken sind unter Umständen bescheuert, aber sie machen sich definitiv mehr. Deswegen, das würde ich nicht überbewerten wollen. Auch vom Einfluss her. Ja? Die tackern sich da dran, die Rechtsradikalen, weil die Agrarbranche, der Agrarlebensstil, das war schon immer ein Bereich, der sehr empfänglich ist. Für rechtsradikale Botschaften, ja, mit diesem ganzen Blutboden, Heimat, Überfremdungsgedöns, ja, das war schon immer so, dass das ganz leicht anschlussfähig war, auch diese Familienwerte, ich meine, das sind ja immer Familienbetriebe, ganze Familie schafft, die klassische Rollenaufteilung, die du da teilweise drin hast und so weiter und so fort, ja, das passt alles, hat schon immer ins konservative Spektrum mit reingepasst. Deswegen, das ist keine Überraschung. Das ist wie wenn du mir sagst, rechtsextreme Umtriebe bei der Bundeswehr. Ja, krass, als nächstes erzählst du mir, dass SozialarbeiterInnen überwiegend links ticken. Das ist Surprise. Das kommt, ist ja quasi mit drin. Also von daher auch.
Und Bauern selber sind ja auch nicht links. Das ist schon eine eher konservative, dörfliche Gemeinschaft. Da sitzen keine linksgrün versifften Stadtmenschen rum. Also von daher, es gibt Berührungspunkte auf beiden Seiten, ohne dass das jetzt Rechtsextreme sind. Aber auf der einen Seite, das macht es halt auch attraktiv, glaube ich, für die AfD, weil A, sind die eh geil, hier Boden, Landwirtschaft, die sind die Hake. Oder wenn man, es gibt ja im Moment so viele KI-Bilder von so diesen Nazi-Träumen oder so, da sitzen die auch immer auf so einem Weizenfeld mit der Hake rum. Und wie gesagt, das hat, glaube ich, schon so eigene Anziehungspunkte, ohne dass die deswegen jetzt alle Bauern recht sind oder so, aber die sind attraktiv für so eine Unterwanderung. Und was ich eben auch noch sagen würde, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass so, das muss auch nicht rechtsradikal sein, aber dass die schon in ihrer Dramatik denn sehr übertrieben haben mit diesem Generalstreik und das war ja gleich, das zieht sich dann auch so ein bisschen gegenseitig an, wenn die nicht nur sagen, wir wollen jetzt hier gegen Agrar diese Kürzung 333 protestieren, sondern die Ampel muss weg und Aufstand und so, das findet die AfD auch immer gut.
Ja, selbstverständlich. Es ist alles sehr anschlussfähig, aber erneut, ich habe nicht den Eindruck, dass es hier irgendwie großflächig passiert. Das ist nicht Pegida. Wirklich, da muss man ein bisschen zurückhalten. Und das ist was, das hast du, glaube ich, auch schon anklingen lassen, das nervt mich gerade wirklich tierisch, gerade auf Links-Twitter. Da wird hyperventiliert in einem Ausmaß und da werden dann einzelne Plakate grotesk überbewertet und da quasi so ein riesen Buhai drum gemacht, dass jetzt hier der nächste Schritt auf der Verrechtung der Bundesrepublik ist. Und ich warne ja echt gerne vor dem Rechtsrutsch und alles, aber hier an der Stelle sehe ich das überwiegend nicht. Und ich möchte ja einfach quasi mein Beweisstück A vorbringen dafür, das ist diese Blockade von Robert Habeck, was da passiert ist bei dieser Fähre, wo so ein paar Leute, so ein paar Demonstrierende diese Fähre blockiert haben und dann auch entsprechende Sprechchöre hatten und so weiter. die ganzen Vibes, die ich da davon kriege, ist, das war eine unglaublich dumme Aktion, die dadurch ausgelöst wird, dass ein paar Leute im Überschwang Unsinn machen. Und ich war nicht auf vielen Demos in meinem Leben, einfach weil ich nicht so der sozial outgoing Mensch bin. Aber die wenigen, auf denen ich war, ganze zwei, bei der einen, ich glaube, ich habe die Story schon mal erzählt, ja, das war Demo gegen Studiengebühren 2006 in Baden-Württemberg. Ja. Da hatten wir auch die brillante Idee, in die Bannmeile vom Landtag einzudringen. Weil ich meine, was kann man Sinnvolleres tun? Ja? Und sind da reingestürmt und haben uns wie die Größten gefühlt da dabei. Und genau das gleiche Gefühl, kann ich wetten, waren die Bauern auch. Ja, da hat irgendjemand, und das scheint auch wieder irgendjemand mit Kontakten zur AfD gewesen zu sein, aber who cares, er hat diese Idee denen reingeschmissen, ey, der Habeck ist im Ort nebenan, lass uns den blockieren. Und alle machen, yeah, geil. Ja, und dann gehst du los, das ist eine Riesenparty, am besten waren sie gerade noch eh schon am Bier trinken oder so. Ja, und dann fährst du da los. Das ist nichts, was ich überbewerten würde erneut, weil Leute in solchen Situationen, die sind keine trainierten politischen KommunikatorInnen, die machen Scheiße. Und das war eine Scheißidee. Ne, einfach aus vielen Gründen, das ist eine Grenzüberschreitung auf ganz, ganz vielen Ebenen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das in irgendeiner Art und Weise systemisch ist und alle Reaktionen darauf deuten darauf hin, weil diese Aktion wird wirklich unisono verdammt. Der Bauernverband hat sofort ein Statement rausgehauen, zuerst waren sie so ein bisschen wachsweich, aber haben dann relativ schnell nachgelegt und haben es ganz klar verdammt. Aus der Politik kamen überall ganz klare Ansagen, übergreifend in sämtlichen Medien von Cicero, NZZ und FAZ bis rüber zu Taz, Zeit und Spiegel, hast du ja nicht überall gehabt, absolutes No-Go, und damit ist es für mich ehrlich gesagt auch erledigt. Ja, das zeigt, das ist eigentlich ein ziemlich optimistisches Ding für mich, das zeigt, dass unsere Demokratie dann doch deutlich stärker ist, als man hin und wieder annimmt, weil wir eben doch noch die Selbstreinigungskräfte haben, die da am Laufen ist. Ja, das ist nicht wie in den USA, wo da irgendwelche Rechtsradikalen ihre Autos in die Menge reinhauen und dann sagt der Präsident, oh, there are good people on both sides. Ja, wir haben hier halt wirklich ein paar Trottel, die im Überschwang etwas getan haben und nicht planmäßig, und auf der anderen Seite eine unisono Verdammung des Ganzen. Also da funktionieren in meinen Augen die Mechanismen.
Ja, würde ich auch sagen. Also es gibt, so ganz blickt man da ja nicht durch, aber es war auch es gibt ja mehrere Bauernverbände und, keine Ahnung, Landvolk Nordfriesland oder was weiß ich. Die haben sich auch alle, die haben das wirklich gut gemacht. Die haben sich alle deutlich distanziert. Es gab da, er war ja mir auf der Hallig-Hurge, ich musste auch ein bisschen so lachen von den Städtern. Wer hat ausgeplaudert, dass die Fähre denn ankommt? Die fährt nur zweimal am Tag. Ne? Jeder weiß, wenn die kommt. Ich meine, irgendwer hat denn auch noch ausgeplaudert, dass Habeck auf dieser sitzt. Aber das ist jetzt nicht so, dass kein Mensch weiß. Das kann man im Internet nachlesen, dass die Fähre einmal um 6 Uhr morgens und einmal um 6 Uhr abends mit Flut oder so läuft. Das ist jetzt nicht so das Mordsgeheimnis. Und mehr als diesen Fähranleger gibt es in Schützsee vermutlich auch nicht. Also da ist jetzt auch nicht so, dass die Leute anderes zu tun hatten. Und das ist ja, das weiß man, da muss man ja nicht mal auf einer Demo sein, das weiß man dann ja selber. Das hat manchmal dann so eine Eigendynamik, ne? Wenn irgendwo in so einer WhatsApp-Gruppe steht, hey, irgendwer, hatte der ja auch geschrieben, lädt zur Bürgerkundgebung ein, lass mal hinfahren. Das waren jetzt keine organisierten Leute, die gesagt haben, boah, wir stürmen jetzt die Fähre. Dafür ist das auch noch zu spontan. Das meinte ich, ist mir auch aufgefallen mit Pegida und so. Das kann passieren, wenn die jetzt Wochen und Monate lang, da müssen sie, glaube ich, aufpassen, so ein bisschen wie bei Querdenken. Aber das jetzt ist auch alles noch zu neu und spontan. Da kann man jetzt nicht von so gut organisiert sind selbst Rechtsextreme nicht. Selbst die brauchen ein bisschen länger dafür und können das nicht so auf die Schnelle machen. Und wie gesagt, ich fand auch, das war so okay. Ich fand es tatsächlich nicht gut, dass er ein Gesprächsangebot gemacht hat. Weil ich immer der Meinung bin, wer hier kommt und meint, irgendwelche Minister im Urlaub. Es war übrigens auch nicht das Einzige. Die Landwirtschaftsministerin von Niedersachsen, bei denen waren welche zu Hause. Das haben die aber auch gleich. Das finde ich halt auch nicht okay. Ich bin auch der Meinung, Politiker sollten dann nichts anbieten. Die sollten nicht zurückrudern, die sollten kein Gespräch anbieten. Die dürfen gerne nächsten Montag zu den Öffnungszeiten einen Termin im Büro machen. Weil ich meine, was passiert denn da? Der hätte sich doch eh nur von den drei Leuten anschreien lassen. Ich meine, das ist ja auch nicht so, dass man da irgendwie ein vernünftiges Gespräch führt oder so. Aber das finde ich, wie gesagt, auch wichtig, dass die aus den Bauernverbänden selber die Distanzierung kam und so, damit dann auch klar ist, dass das nur so einzelne Freaks sind und das eben nicht so gedeckt ist von der ganzen Bewegung sozusagen. Und was mir noch eingefallen ist, was ich auch sagen würde jetzt mit diesem von Rechten unterwandert oder nicht, es macht halt auch, weil es gab jetzt zum Beispiel auf Twitter da ganz viele Bilder, glaube ich, aus Dresden. Und sorry Leute, aber das ist nun mal Dresden. Es tut mir leid, aber die sind nun mal rechtsverseucht ohne Ende. Da kannst du nichts mehr tun. Das ist nun mal was anderes. Das ist auch egal, ob das Bauern, Polizisten oder andere Leute sind, die sind in Dresden nun mal rechter als hier auf Hallighoge oder in Cuxhaven. Da gibt es natürlich auch Rechte, aber es ist eben nicht so ein krasses Massenphänomen wie eben in Dresden. Dass das ein anderer Schnack ist, ist ja jetzt auch nicht neu.
Ja, wo du gerade die sächsische Polizei erwähnst, da gab es ja auch wirklich einen ganz klaren Unterschied, den ich zumindest wahrgenommen habe, im Umgang mit diesen Protesten, weil ja die sächsische Polizei gewissermaßen sich als Erfüllungsgehilfen geriert hat und teilweise auch das sächsische Staatsministerium. Ne, die da einerseits ist der Protest bei denen deutlich rechter, aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Ja, ich meine, die AfD ist da quasi Volkspartei und dementsprechend hast du da logischerweise auch mehr von denen. Und auf der anderen Seite hilft halt die Politik denen dann. Das war eigentlich auch in Bayern ein gewisses Problem, ja, wo dann da quasi plötzlich den SchülerInnen Blankogutscheine ausgestellt werden dafür, dass sie fehlen dürfen, wo man noch ganz groß auf die Pauke gehauen hat bei den Fridays for Future. Da war das nicht okay. Ja, das ging gar nicht. Und das führt mich auch zu dem letzten Punkt meiner Stilkritik bei der ganzen Geschichte hier. Das ist nämlich einfach der offensichtliche Doppelstandard, der hier läuft mit den Protesten der letzten Generation. Nee, und ja, es ist ein Unterschied, weil die einen sind ordentlich angemeldet und die anderen nicht. Ich gehe da gleich nochmal genauer drauf ein. Aber selbst wenn wir diesen Faktor wegnehmen, du kannst mir nicht ernsthaft erzählen, dass wenn die letzte Generation ihre Blockaden ordnungsgemäß angemeldet hätte, dass die dieselbe Reaktion erfahren würden wie die Bauernschaft. Ja, da wird einfach so offenkundig, gerade von Seiten der Law and Order Fraktion, mit zweierlei Maß gemessen. Das ist wirklich beeindruckend. Und gerade sowohl im politischen Spektrum als auch eben im Meinungsspektrum. Nee, also die CDU ist ja voll des Verständnisses für die Bauernschaft und war immer auch hart auf diese Schiene von Law and Order gegen die letzte Generation. Auf der anderen Seite des Spektrums finde ich es gar nicht so krass. Ja? Also die SPD stellt sich ja und die Grünen stellen sich auch und die FDP hinter die Bauernproteste. Die haben ja überhaupt keine Feinde. Die haben ja quasi nur Verständnis und nur Freunde.
Es ist halt ein sehr, sehr mächtiger Lobbyverband.
Und ne? Das ist genau das, was man hier erkennen kann. Ja? Die einen haben Lobbymacht und können die entsprechend einsetzen und die anderen nicht. Aber erneut, der Doppelstandard ist offensichtlich. Und jetzt kommen wir zu dem anderen Ding, was vermutlich Freunde der letzten Generation halt auch wieder nicht hören wollen, zumindest wenn ich nach Stefan Ewald hier gehen darf, der mich auf Twitter schon wieder dafür kritisiert hat, weil ich das kritisiert habe. Ja, das Ding ist halt einfach, die letzte Generation macht halt auch scheiß dumme Proteste. Ja, das eine ist, dass sie es auf die kriminelle Tour machen. Das ist auf der einen Seite natürlich ihr Privatproblem. Ja, ich hatte ja da auch diesen Beitrag geschrieben von diesem Gespräch mit einem Aktivisten, der da ja immerhin auch ziemlich offen da damit umgeht und quasi sagt, ja gut, ich muss dafür jetzt halt die Folgen tragen. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach schon mal ein Grundproblem, dass die auf illegale Maßnahmen zurückgreifen, wo es schlichtweg nicht nötig wäre. Das beweisen ja die Bauern gerade. Die legen auch alles lahm, und zwar deutlich mehr als die letzte Generation, weil sie halt auch viel mehr sind. Und die kriegen das ja auch auf legale Art und Weise hin. Also du kannst mir nicht erzählen, dass die letzte Generation es nicht schaffen würde. Und die Bauernschaft, die malen halt auch nicht mit orangener Farbe irgendwelche Monumente an, sondern die knüpfen halt gegebenenfalls Olaf Scholz auf. Und das eine davon, ja, aber ganz ehrlich, das eine davon regt Leute viel mehr auf als das andere. Sollte es das? Nein, ja, weil das eine ist toter Stein und das andere sind gegebenenfalls sehr reale Personen. Aber nichtsdestotrotz, man kann einfach nur sagen, die Bauernschaft agiert einfach wesentlich cleverer. Das ist einfach der Punkt. Wir werden auf die Lobbymacht nochmal zurückkommen, wenn es um die Politik geht. Aber ich möchte wirklich noch einmal auf diese Doppelstandard einfach hinweisen, der hier passiert. Ja, die letzte Generation wird als Klimakleber verunglimpft und es ist jetzt nicht so, als ob man die Bauernschaft als Dieselparker bezeichnen würde, was den Anlass gegeben hat für den Header. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, ich habe es irgendwo gelesen, auf Twitter oder auf Blue Sky, hat irgendjemand vorgeschlagen, die Dieselparker zu nennen. Und ich meine, das kommt hin. Ne? Das wäre genau das gleiche Niveau, das gleiche Level, aber das passiert hier offensichtlich nicht. Hat sich die letzte Generation zu teilen selber zuzuschreiben, aber zu teilen ist es eben auch ein offensichtlicher Doppelstandard. Wenn du ansonsten zur Stilkritik nichts mehr hast, würde ich tatsächlich zu den sachlichen Hintergründen überwechseln wollen.
Nee, ich würde auch nur noch kurz, weil es ist natürlich, es fällt jetzt, glaube ich, so krass auf, weil die Union in beiden Fällen so wortführend ist oft. Ne? Auf der einen Seite kommt das ja gerade aus Union oder unionsnahen Medien, dieses, oh, die ARF und die müssen alle in Präventivhaft und das sind jetzt quasi die Ersten, die die Bauernproteste anführen. Aiwanger ganz vorne. Deswegen ist das, fällt das so krass auf. Ne? Das, wie gesagt, wenn da natürlich der niedersächsische Ministerpräsident muss dem auch den Rücken stärken, weil wir haben ja nichts. Wir haben VW und Bauernschaft und mehr haben wir hier leider nicht. Aber wie gesagt, gerade dadurch fällt das so extrem auf und die kommen halt damit durch. Ne? Also das ärgert mich dann auch immer. Das funktioniert halt so in der Politik. Aber es macht alles anstrengend. Nicht so viel Spaß, finde ich, sich mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen, weil man immer in diesen Vorurteilen und zweierlei Maßmessen sofort drinsteht.
Genau, aber das ist eben dieser Ärger ist ja quasi unsere persönlichen politischen Vorlieben und so weiter. Da können ja die Bauern nichts für. Also ja, das ärgert uns, ärgert mich auch, aber das ist, muss ich quasi trennen von der sachlichen Geschichte hier. Und damit wären wir letztlich bei der Thematik, warum sind die eigentlich so stinkig? Was ist hier das Problem? Ich habe ebenfalls eine ganze Latte kluger Artikel gelesen. Da sind auch diverse von denen in den Shownotes, in denen erklärt wird, dass die Bauernschaft unglaublich viel Subventionen bekommt. Die sind eigentlich alle unglaublich wohlhabend und haben total viel Kohle. Und was ich bei all diesen Artikeln als verbindendes Element sehr auffällig fand, war das Wörtchen durchschnittlich, das da sehr oft und sehr unreflektiert durch die Gegend geschmissen wird. Ja, weil ich meine, durchschnittlich haben die Deutschen auch was, 70.000 Euro Vermögen oder sowas? Ja, total geil. Der reicht nicht, aber 70.000 Vermögen ist ja schon eine ganz nette Hausnummer. Ich habe die nicht rumliegen, es sei denn, weil mein Haushalt noch nicht abbezahlt ist. Ich werde es hoffentlich irgendwann mal auf der Positivseite stehen haben. Ja, aber das ist halt ein Durchschnittswert. Ja, und der entspricht eben nicht der individuellen Erfahrung. Und in der Bauernschaft ist es genauso wie in der Bevölkerung. Einige haben sehr viel und die allermeisten haben eher wenig. Ne? Und deswegen ist es natürlich auch hier wieder blöd, dass es die wenigen schaffen, die Masse für ihre Anliegen zu instrumentalisieren. Aber das, da kommen wir bestimmt gleich drauf, ist eben auch das Problem der Bauernschaft selber, dass die sich hier von falschen Karren spannen lassen letzten Endes. Das ist deren Problematik gewissermaßen. Aber es gibt tonnenweise Geschichten, die da aufschlagen. Die Ann-Kathrin Büsker vom Deutschlandfunk, die hat einen ganz, ganz tollen Artikel geschrieben. Ich habe den in den Shownotes auch als allererstes veröffentlicht, in dem sie mal klargestellt hat, gegen was hier eigentlich tatsächlich protestiert wird. Ja, also was sind die ganzen Themen? Und da gehört natürlich der Agrardiesel dazu, den wir hatten. Und da hat sie auch schon mal darauf hingewiesen, das trifft ja die Bauernschaft unterschiedlich hart. Weil manche fahren ja überhaupt keine Trecker oder haben gar keine großen Fahrzeuge, die sie da bedienen müssen, oder Generatoren oder was auch immer, sondern pflanzen Dinge an, bei denen der Agrardiesel tatsächlich fast keine Rolle spielt. Und bei anderen ist es existenzbedrohend. Ja, also das ist nicht jeder Bauer, nicht jede Bäuerin ist gleich. Das ist schon mal ein ganz wichtiges Ding, was in der Debatte völlig untergeht. Da haben wir immer diesen Bullerbühof, der da quasi bemüht wird und der gleichzeitig aus irgendeinem Grund massive EU-Subventionen abgreift. All das passt ja überhaupt nicht zusammen. Ne? Weil wer sich ein bisschen mit EU-Subventionen beschäftigt, der weiß, dass die mit Sicherheit nicht kleinen Leuten zugutekommen. Aber dazu gleich mehr. Ne, das ist sozusagen schon mal die Geschichte bei dem Agrardiesel. Und wenn einem das klar ist, dann macht es auch deutlich mehr Sinn, dass da eben manche Leute mit sehr viel Werbe dahinter stehen. Ne, um mein eigenes Beispiel zu bringen, die Studiengebühren haben mich auch wesentlich härter getroffen als den Sohnemann eines Arztehepaars. Ja, weil ich hatte die Kohle nett. Für andere waren 500 Euro im Semester Peanuts. Für mich war das existenziell. Ne? Und genauso ist es bei dem Agrardiesel auch. Das betrifft manche Leute sehr hart und andere eben, bei anderen ist es fuck it. Ja, es wäre nice to have, aber man kann auch ohne auskommen. Und das betrifft ganz, ganz viele Bereiche von dieser Geschichte. Und die Anforderungen sozusagen, die an die Bauernschaft gestellt werden, die kommen ja aus verschiedenen Bereichen. Wir haben einerseits die Kundschaft, die möchte nachhaltig, biologisch, dem Tierwohl entsprechend erzeugte Produkte, die aber bitte praktisch umsonst sind. Das ist quasi das eine Problem. Dann haben wir quasi die Anbieterseite, also die Supermarktketten und der ganze Kram, der da dran hängt, die diktieren letzten Endes die Preise. Die Bauernschaft, die kann die ja gar nicht selber festlegen. Das war schon immer so. Ich erinnere mich noch dran, dass es vor 20 Jahren schon bei den Milchpreisen das Thema war und da hat sich nichts dran geändert. Die haben überhaupt keinen Einfluss darauf, die müssen im Endeffekt einen Markt bedienen, in dem die Machtasymmetrie gigantisch ist. Das wird in der öffentlichen Wahrnehmung praktisch überhaupt nicht thematisiert. Das tut die Bauernschaft selber auch nicht. Das ist wiederum deren politisches Versagen, weil sie ihren Zorn auf die Ampel richten, die da eigentlich relativ wenig dafür kann, wozu wir später noch kommen, weil die ja im Endeffekt auch nur eine Agrarpolitik fortsetzt, die wir seit Jahrzehnten fahren. Und die ist halt eine für die Großlobby. Also die Ampel kann was dafür, aber halt nicht die Ampel spezifisch, sondern das ist deutsche Agrarpolitik seit immer. Deswegen ist es in einer gewissen Art und Weise hier ein Adressat, der einfach überhaupt nicht attackiert wird. Und dann haben wir natürlich noch die Politik als solche, die regulatorische Vorschriften macht. Die wiederum kommen einerseits aus den Vorlieben der Bevölkerung, weil da entsteht ein gewisser Druck, hey, wir brauchen Tierschutzregeln, die müssen dann umgesetzt werden. Das ist logischerweise einerseits Bürokratieaufwand, andererseits verteuert es die Produkte und macht das Ganze aufwendiger. Und auf der anderen Seite sorgt sich die Politik grundsätzlich um solche Dinge wie Umwelt- und Klimaschutz und wird auch aus eigener Initiative aktiv. Das ist natürlich immer ein Problem, weil jede Regelung macht es erst einmal für dich komplizierter und teurer. Das lässt sich nicht vermeiden. Und zum Dritten haben wir dann die gerade besprochene Kumpanei mit dem Großagrariertum sozusagen, die hier abläuft, die für die kleineren Landwirte ebenfalls ein Riesenproblem ist, weil die Strukturen eben von der Politik entsprechend geschaffen werden. Und all das ist eine unglaublich komplizierte Gemengelage, mit der da zu tun ist und die von den Protesten einerseits, aber auch eben von der Rezeption andererseits nur sehr unzureichend aufgegriffen wird.
Da gibt es nur den Bullerbiehof und wie gesagt den knallereichen Großunternehmer, der, keine Ahnung, eine Schweinemast betreibt oder so. Also das ist wirklich, schwankt krass zwischen den Extremen. Ich würde noch ein paar Sachen ergänzen. Zum einen, das ärgert mich dann auch oft, dass immer dieses nicht nur durchschnittliche Subvention, sondern das heißt ja auch immer Agrarlandwirtschaft. Aber es gibt ja, der eine hat 5 Äcker. Und der nächste betreibt einen Hühnerhof und der nächste, was weiß ich, hat da nur Solarpanels stehen oder was weiß ich. Und es gibt ja, wie das hier immer so ist, es wird ja nur subventioniert, was auch passiert. Also kriegst du logischerweise nicht irgendwie einen Acker subventioniert, wenn du aber Hühner hältst oder irgendwie sowas. Die kann man nicht einfach gegeneinander aufrechnen. Das hatte, glaube ich, die Büsker hatte das in ihrem sehr guten Artikel auch mich auch drin, dass Linda auch meinte, ach guck mal, dafür haben wir die andere Subvention nicht gestrichen, aber die war dann auch irgendwie, wenn du einen Schweinehof bauen willst oder so, das hilft ja nun Leuten. Und wenn du viele Ackerflächen hast, musst du nun mal mehr mit dem Trecker rumfahren. Und das Zweite ist, was denke ich eigentlich auch alle wissen, man kann in Deutschland, in der EU, ohne Subvention kann man nicht nach Marktlogik einen Bauernhof betreiben. Schon gar nicht einen gesellschaftlich erwünschten im Familienbetrieb nach ökologischen Gesichtspunkten und günstiger Milch. Das funktioniert nicht. Also das ist jetzt ja auch keine neue Erkenntnis. Es ist immer günstiger, wenn in Brasilien der Regenwald abgeholzt wird und da arbeiten Leute für 20 Cent und bauen unseren Weizen an oder was auch immer. Das heißt, es ist und ich bin ja links und habe jetzt auch nichts generell gegen Subventionen, weil es ist schon eher die Frage, wenn man jetzt gerade nicht libertär ist oder so, wollen wir das? Und ja, Deutschland, also nicht nur, weil der Bauernverband so eine große Lobby ist, weil wir wollen das eben auch, also deswegen auch, aber als Deutschland, als EU wollen wir das eben auch für die Unabhängigkeit. Deswegen wir ja auch Chipfabriken jetzt fördern, damit wir nicht so abhängig von China sind, will logischerweise ein Kontinent, ein Land, nicht von seinen Nahrungsmitteln abhängig sein von China, Russland, wem auch immer. Aber eigentlich ist es sehr ähnlich wie mit den Chipfabriken, obwohl es völlig andere Branchen sind. Man macht das, wie gesagt, auch für die Unabhängigkeit. Und es ist eben jedem klar, anders funktioniert es nicht. Du kannst nicht einfach mal eben, ich mache hier einen kleinen Bauernhof auf und werde dadurch reich. Wenn die Bauern Geld, also es funktioniert nicht, das kannst du machen. Ich glaube, der größte Bauer in Deutschland ist sowieso hier der Lidl-Gründer irgendwie. Das ist ja so ein richtiges Agrar-Holding irgendwie, die einfach halt auch viele Subventionen kriegen. Das ist auch ein Problem, dass die Subventionierung so merkwürdig ist. Je größer du bist, desto mehr Subventionierung kriegst du auch. Da wurde jetzt in der EU schon ein bisschen gegengesteuert, damit es nicht subventioniert wird, wenn du quasi einen Moor trockenlegst und einen Wald abholzt und da Weizen anbaust. Aber es ist immer noch so, je mehr du machst, je spezialisierter du bist, desto mehr Subventionen kriegst du. Das ist für die Umwelt gar nicht so gut. Und das Zweite ist, und das ist halt, das ist natürlich auch, wie gesagt, das würde ich das nochmal aufgreifen, dass sich die Bauern fast nur gegen den Staat richten. Aber der Staat, im Gegensatz zum Gericht, um an unsere letzte Folge zu erinnern, ist für alle verantwortlich. Der hat mindestens ein genauso großes Interesse daran, dass die Milch günstig ist. Das ist nicht nur der Handel, das ist auch der, ich glaube, es gibt sogar, ich weiß nicht, es gibt eine Kommission natürlich, wir sind hier in Deutschland, aber es ist ein kommissionsstaatlich festgelegter Milchpreis, der immer mal wieder ausgehandelt wird, weil der Staat eben genauso ein großes Interesse daran hat, dass die Lebensmittelpreise auch nicht der Marktlogik, genau wie die Subvention, dass auch die Lebensmittelpreise nicht komplett der Marktlogik unterworfen werden, damit die Leute sich Essen kaufen können, vor allem Brot und Milch. Das ist tatsächlich noch ein bisschen wie im Mittelalter, ne? Also es sind nicht mehr ganz so extrem, aber es ist immer etwas, was nach Marktlogik, was niemand will. Das, ganz ehrlich, das will ja auch, hier sagt jeder, wenn du jeden fragst, das ist wie mit dem Streichen, ja, natürlich, Subventionen sind blöd, wir machen hier Marktlogik und dann, ja, blöd, jetzt können wir uns die ganzen Lebensmittel nicht mehr leisten. Oder selbst wenn man reich ist, kann man sich dann vielleicht noch mehr Brot leisten, aber seine Flugreise nicht mehr, will auch keiner.
Das führt uns auch sehr gut zur politischen Dimension, weil ich stoße das seit einer Weile in dieses Horn und das ist einfach mal wieder ein super Beispiel dafür. Jeder und jede ist im Abstrakten für Kürzungen von Staatsausgaben und für Streichung von Subventionen. Und sobald es irgendeinen konkreten Tatbestand betrifft, der nicht Ausländern zugutekommt oder Bürgergeldempfangenden, dann ist sofort das Geschrei groß.
Da habe ich noch eine kleine Ergänzung, wenn ich darf. Ich musste nämlich, ich gönne es den Bauern jetzt auch, weil logischerweise, wenn es gegen den Staat geht und hier, die wollen dann Steuern erhöhen quasi. Ja, liebe FDP, es ist eine Steuererhöhung, wenn man Steuerkürzung zurücknimmt. Könnt ihr erzählen, was ihr wollt. Das ist für die Bauern jetzt auch sehr gut, weil da kriegen die halt, deswegen haben die so super viel Solidarität gerade. Das habe ich nämlich irgendwo in einem Nebensatz entdeckt und musste ein bisschen lachen. Der letzte große Bauernprotest ging nämlich um das Recht, möglichst viel Nitrat im Grundwasser abzuladen. Und da ist die Solidarität nämlich gleich null. Wir hier, Norddeutsche Tiefebene, wir haben das schlechteste Wasser in ganz Deutschland, schlechtesten Böden. Deswegen, wie gesagt, ist jetzt nicht so, dass wir immer solidarisch mit den Bauern sind. Aber günstige Milch hätten wir dann halt eben auch gerne. Ne? Das, klar, wissen wir, wenn Benzin teurer wird, wenn die Bauern mehr Geld aufwenden müssen, müssen wir das halt irgendwie letztendlich auch bezahlen.
Und das ist auch ein guter Punkt, weil eben das zeigt, wie kaputt die ganze Situation eigentlich ist. Ja, das Zeug ist massiv umweltschädlich, was da gemacht wird. Es ist nicht nachhaltig. Ja, wir verschleudern ja auch wirklich massenhaft Subventionsgelder, weil ja die Subventionsstruktur für Überproduktion sorgt. Die Überproduktion ist schlecht. Die wird danach vernichtet oder noch schlimmer in die dritte Welt gedumpt oder sowas und zerstört dort die regionalen Märkte. Ja, das ganze System ist an und für sich ziemlich kaputt. Aber wie du schon schön sagst, einen Weltmarkt für Agrarprodukte will leider auch keiner. Ja, das ist die Vorstellung, dass wir plötzlich abhängig sind von Nahrungsmittellieferungen aus Afrika, der Ukraine und was weiß ich, Südamerika und so weiter und so fort. das ist ja ein Albtraum für die Politik zuerst und sobald die Leute es realisieren, dann auch für jeden anderen. Weil wie du schon sagst, die Idee, dass wir autark Nahrung herstellen, das ist was, da reagieren die Leute wahnsinnig emotional drauf. Das ist was, da habe ich sofort eine Mehrheit dafür. Ne? Egal wie marktwirtschaftlich ich angehaucht bin, da kann ich noch so FDP dafür sein, aber never ever willst du tatsächlich einen volatilen Weltmarkt für Agrarprodukte, wie das auf anderen Märkten teilweise der Fall ist. Und die Preise wären volatil. Ne? Also stell dir mal vor, du zahlst am einen Tag 50 Cent für eine Brezel und am anderen 2,50.
Ich meine, in Afrika haben die sowas Ähnliches, ne? Dummerweise durch unsere Subvention, weil wir deren Märkte kaputt gemacht haben. Aber da hat man ja diese Situation.
Und das ist was, das wird hier verhindert. Und ich meine, das macht ja auch Sinn, dass man das verhindert. Das ist ja nicht ohne Grund eine Politik, die seit mindestens dem Kaiserreich gefahren wird. Letzten Endes hier den Agrarmarkt zu stabilisieren und den Einflüssen des Weltmarkts zu entziehen. Das haben alle Länder zu allen Zeiten gemacht. Die USA machen das, unsere erzliberalen Freunde, die haben das auch schon immer gemacht. Ja, so liberal konnten die gar nicht sein, dass sie nicht ihre Agrarprodukte schützen will. Das ist immer das Erste, wo Schutzzölle hochgezogen werden und das ist offensichtlich warum. Aber deswegen ist das natürlich politisch eine entsprechend vertrackte Situation. Ne? Und wir haben dann jetzt zwei Dimensionen, die mir so spontan einfallen würden, die hier am Laufen sind. Nämlich das eine, die bereits erwähnte konkrete Umsetzung, die ja die Bauernschaft jetzt überhaupt erst auf die Barrikaden gebracht hat. Und auf der anderen Seite haben wir dann diese... Fuck, jetzt ist es raus. Was wollte ich sagen? Irgendwas anderes. Kommt mir wieder. Bleiben wir erst einmal kurz bei der politischen Situation generell. Ja, wir haben diese Kürzungssituation, wie sie jetzt entstanden ist, ich habe das anklingen lassen am Anfang schon, durch das Bundesverfassungsgericht-Urteil und weil die Ampelkoalition absolut scheiße darin ist, Haushaltspolitik zu betreiben. Ne? Weil die Leute, die das machen, die politische Logik dahinter ist in einem Ausmaß bekloppt und behämmert. Das ist wirklich unglaublich. Das ist Amateurstunde hoch drei und zwar nicht wegen dem rechtlichen Rahmen. Das vielleicht auch, da kenne ich mich nicht genug aus. Ich gehe an der Stelle wieder in den Bereich, wo ich halbwegs sicher unterwegs bin. Das ist einfach völlig bescheuert, wie man das aufbaut. Wir hatten das beim Heizungsgesetz, das war genau die gleiche Scheiße und jetzt haben wir es hier auch wieder. Die Ampelkoalition haut eine Maßnahme raus, die nicht vorbereitet ist kommunikatorisch, wo keinerlei Vorbereitungen getroffen wurden innerhalb der Kommunikation, innerhalb der Koalition, das politisch zu verkaufen und zu kommunizieren, die massive Auswirkungen hat auf den Alltag von Leuten, auf ihren Geldbeutel, auf das, was sie sich leisten können, auf wirklich dieses Leben massiv durcheinander bringt und dann wundern sie sich und machen dann so eines Tages so, ups, die Leute finden das gar nicht so cool. Das ist ja mal überraschend. Ne? Also das ist einfach ein so politisches, fahrlässiges Verhalten. Ich verstehe überhaupt nicht, wie diese Leute jemals in solche Entscheidungspositionen kamen. Und das betrifft wirklich die ganze Gruppe. Das ist der Lindner, das ist Baerbock und Habeck, das ist Cem Özdemir, das ist Olaf Scholz, das ist Hubertus Heil. Das ist wirklich die ganze Rasselbande. Alle miteinander hier. Und es wäre auch kein Deut besser, wenn die CDU in der Regierung wäre, by the way. Da bin ich ziemlich zu, ja, wobei doch, die wären etwas besser. Aber
die hätten die Schuldenbremse einfach ein Jahr verlängert.
Richtig, die hätten da einfach den Buhai gar nicht gemacht. Aber da kommen wir gleich dazu. Der Punkt ist einfach, das ist super schlechte Kommunikation. Du machst Einschnitte all across the board, die folgen keiner Logik, außer wir müssen Zahlen massieren. Ja, also massieren im Sinne von Zahlenmassage hier betreiben. Wir brauchen eine bestimmte Summe, die am Ende auf dem Haushalt steht, damit der Lindner glücklich ist und vor seine Partei hintreten kann. Und dann gucken wir jetzt halt einfach mal, wo können wir das überall rausstreichen. Und manche von diesen Sachen mögen ja sogar individuell sinnvoll sein. Ja, also beispielsweise diese Agrardieselsubventionen zu streichen, das macht ja auch total Sinn, weil wie kann man überhaupt noch irgendwelche fossilen Subventionen am Laufen haben? Das ist so ein Dauerthema. Logischerweise muss das betreffen. Aber ich kann doch nicht aus heiterem Himmel sagen, so ab nächstem Jahr oder ab jetzt oder wann auch immer da der Zeitrahmen war, aber gefühlt ab jetzt fällt diese Subvention, auf der ihr euer komplettes Geschäftsmodell aufgebaut habt. Deal with it. Ne, das war bei den Heizungen genau das Gleiche. So, hier, Wupsi-Daisies, ab sofort Gasheizungen nicht mehr drin. Ihr braucht Wärmepumpen. Wie das genau funktionieren soll, Ich hoffe, ihr habt kreative Ideen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Ja, und genauso ist es hier auch. Wir nehmen euch den Agrardiesel weg. Viel Spaß beim Ausbaldover. Und das ist doch bescheuert. Die ganzen Faktoren, die wir gerade aufgelistet haben, warum die heutige Agrarwirtschaft ein echtes Problem hat und Reformbedarf. Das bedeutet, wir brauchen eine massive Transformation. Das betrifft ja alle Sektoren. Ne? Stichwort Klimawandel. Wir müssen überall starken Wandel machen, starke Einschnitte hinnehmen. Das ist, glaube ich, wirklich Konsens bei allen, weil nichts anderes hätte ich ja auch, wenn ich einen CO2-Preis mache. Das hatten wir schon oft genug. Auch das führt ja zu gigantischen Effekten, die da quasi dann von oben halt runterkommen. Das ist ja nur die Frage, woher die kommen. Ob durch Verbot, ob durch Besteuerung, ob durch Marktmechanismen, aber so oder so, der Veränderungsdruck, der ist da, egal wie er kommt. Aber die Politik so zu machen und den Leuten diesen Veränderungsdruck auf einmal hinzuschmeißen, quasi diesen Löffel mit der bitteren Medizin, ohne Zuckerle, ohne ein Glas Wasser zum Nachtrinken, ohne irgendwas den Leuten dahin zu halten. Ne, wie stellen die sich vor, dass das funktionieren soll? Und ich habe da auch wieder was gelesen, das war ein Tweet zu dem Thema, den irgendjemand abgesetzt hat. Der war dann auch so, ja, man hat ja eh den Eindruck, dass die Politik den Transformationsdruck nur verzögert und abmildert oder irgendwie so. Und ich habe da auch nur darauf geantwortet, ja, selbstverständlich, das ist ihr Job. Ja? Und genau in dem versagt die Ampel. Ja, also meine Kritik ist ja gar nicht, dass die da im Weg stehen sozusagen und diesen Wandel abbremsen, sondern dass die da viel zu wenig machen entsprechend. Und ich möchte an der Stelle einen historischen Vergleich aufmachen. Das liegt jetzt auch daran, ich lese gerade ein Buch über die Deindustrialisierung in ganz Westeuropa, also von den 1970er Jahren bis so in die frühen 2000er Jahre. Ja, das sind ja massenhaft Stellen im sekundären Sektor weggefallen. Bergwerke, die Bandarbeit und so weiter und so fort. Diese ganzen Industrie, genau, die werfen alles dieses Zeug. Leute mit Blaumann in Fabriken, in denen Schlote rauchen. Ja, der ganze Kram, das ist ja, da gab es ja einen unglaublichen Rückgang an Jobs über die Zeit. Das war auch völlig klar, dass das kommen wird. Ja, dieser Transformationsdruck, der hat bestanden, die ließen sich nicht aufrechterhalten. Aber was hat man gemacht? Man hat das Zeug subventioniert, dass es kracht, hat Frühverrentungspläne aufgestellt und hat quasi diesen ganzen Wandel über 20, 30 Jahre gestreckt, so gut es eben ging, damit die Leute halbwegs sanft aus diesen, das war immer noch super unangenehm für die Betroffenen, aber es war aushaltbar. Ne? Und das, was gerade passiert, sorry, aber das ist nicht aushaltbar. Also ich verstehe auch, dass da überall der entsprechende Protest kommt. Schon allein, weil alles gleichzeitig ist.
Und auch so ein bisschen zufällig ja auch. Also es ist ja nicht, sondern einfach so aus Unfähigkeit.
Das ist das, was ich meine mit der Zahlenmassage. Die gehen einfach nur von dieser Scheißzahl, von dieser dämlichen Schuldenbremse aus. Und das ist quasi die höchste Priorität. Nicht, dass es sinnvoll ist oder dass da irgendwelche guten Ziele erreicht werden. Die Zahl muss am Ende stimmen. Und das ist halt einfach der dümmstmögliche Grund, fast dümmstmögliche Grund, warum ich irgendetwas tun kann. Und das ist quasi die ganz wichtige Dimension. Also wir werden in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr solche Geschichten haben, weil diese aktuelle Situation, diese Unregierbarkeitskrise, in die wir gerade mehr und mehr reinschlittern, die wird dauernd solche Situationen produzieren. Ne, die bringt Situationen an einen Punkt, wo aus rein rechtlichen, rein zwingenden Motiven etwas passieren muss und dann wird mit der heißen Nadel etwas zusammengebastelt, das in der Praxis zu, egal wie sinnvoll es ist oder auch nicht, ja, wie gesagt, die Streichung der Agrardieselsubvention ist ja eigentlich sinnvoll, aber du kannst es ja nicht von jetzt auf nachher machen. Sowas muss über Jahre gestreckt werden, dass die Leute Zeit haben, sich darauf einzustellen, dass da Investitionszyklen berücksichtigt werden und so weiter und so fort. Und da frage ich mich schon, wo ist da die Partei des Mittelstands und des wirtschaftlichen Sachverstands in Gelb bei solchen Geschichten? Ja, das Einzige, was die da haben, ist ihr Finanzding von Schuldenbremse. Ich meine, von SPD und Grünen erwartet man ja quasi, dass die keine Ahnung von Tuten und Blasen haben, was das anbelangt. Aber die sind ja eigentlich eher diejenigen, die hier noch am ehesten die besten Argumente haben. Und das ist echt ein Wettbewerb unter, ich weiß gar nicht, mir fällt gar keine gescheite Metapher ein, aber da ist unter den Blinden der einäugige König, was das anbelangt. Aber das ist schon ein echtes Volldesaster auf politischer Ebene in meinen Augen.
Also ich würde auch gerne nochmal auf den, also es ist ja nicht nur Kommunikation, ich würde auch sagen, es ist ganz wie Psychologie Und da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, weil das war, ich kenne ja viele Leute so ein bisschen aus der Immobilienbaubranche, die eben auch viel mit Kredit zu tun hatten, was ich letztes Mal ein bisschen erzählt habe mit diesen KfW-Dingern und so. Und das hat mich ehrlich gesagt, nicht vom Ausmaß, aber so von dieser Unsicherheit hat es mich wirklich ein bisschen daran erinnert, an diese Finanzkrise, wie die begonnen hatte in den USA, wo keiner mehr was machen konnte, weil niemand wusste, wie viel Geld jemand hat. Und da war das ähnlich. Es waren plötzlich, und das hat ja nicht mal Lindner persönlich verkündet, montagabends um 11 sitzt da sein Glasner und erzählt, wir sperren hier irgendwelche Konten. Ich habe mir die ganze Pressemitteilung durchgelesen. Konto XYZ 693, kein Mensch weiß, was das weiß. Irgendwo ganz unten steht, der Bundespräsident wird noch bezahlt. Interessiert kein Schwein persönlich. Also wirklich eine komplett konfuse Pressemitteilung, wir sperren Konten und das Einzige, was die Leute wissen, ist Shutdown USA. Jeder, weißt du, das hat mich so aufgeregt, das hat Scholz in seiner Regierungserklärung heute noch um, fiese Gerüchte haben gesagt, es wird keine Rente mehr ausgezahlt, wo ich dann auch gesagt habe, ja Leute, dann stellt euch doch hin. Angela Merkel wäre sofort hingelaufen und hätte gesagt, ihre Rente ist sicher oder irgendwie sowas. Und dann war es tatsächlich, weil so kleine Konten gesperrt wurden, auch die Fonds, diese ganzen KfW-Gelder, alle, meine Mutter arbeitet ja bei der Bank, die machen ja auch Baufinanzierung. Wer konnte, hat das sofort gestoppt und gesagt, wir warten erstmal monatelang, wir wissen nicht, wo das Geld ist, ob wir jetzt, oder du hast kein Geld mehr bekommen, weil halt deine 50.000 von der KfW nicht mehr gesichert waren. Und dann, sorry, hast, wenn du das Geld nicht rumliegen hast, kriegst du den Kredit nicht mehr. Das haben wir selbst jetzt, wo es angelaufen ist, das hatten wir mit dieser E-Auto-Prämie, so nach dem Motto, huch, das gilt schon ab morgen. Wie gesagt, da hatten Leute, habe ich nämlich heute irgendwo gehört, weil die Autobranche ist jetzt gar nicht so generell eingesprungen, sondern erstmal für die Leute, die das Auto schon gekauft hatten, einen Antrag gestellt hatten, aber den Fahrzeugbrief noch nicht hatten, weil das ja dauert, bis so ein Auto ausgeliefert ist. Und dafür haben sie es übernommen, weil plötzlich saßst du da und hast gesagt, scheiße, irgendwie habe ich das quasi schon überwiesen, aber jetzt kriege ich diese Prämie plötzlich nicht mehr. Und das war ja bei ganz vielen Sachen und das sind jetzt so viele Sachen, die, und es tut mir wirklich leid, aber so darf, so unbeständig und unberechenbar darf die Politik einfach nicht reagieren. Das, wie gesagt, das erodiert das gesamte Staatsvertrauen, wenn von heute auf morgen, das war ja diese ganzen, die Strompreisprämie, die wurde ja auch von heute auf morgen, auch übrigens ab nächste Woche gilt die nicht mehr. Das sind ja, wie gesagt, wenn du ein Unternehmen bist, sind das ja Millionen. Das war ja alle öffentlichen Einrichtungen oder wie gesagt, du kannst ja nichts kalkulieren. Keiner weiß, selbst wir bei der Weiterprämie haben ja auch noch gesagt, scheiße, nachher wollen die das Geld wieder zurückhaben, weil niemand weiß ja, ab wann gelten diese Gesetze, scheinbar schon quasi rückwirkend vielleicht letzte Woche. Also man hat sich selbst das Geld, das man schon hatte, gar nicht mehr getraut aufzugeben. Und das, wie gesagt, das ist wirklich das Frustrierende für mich. Es ist mir selbst mit dem Agrardiesel, das hätte ich theoretisch bestimmt gut gefunden, aber es ist ja einfach nur Unfähigkeit. Es ist ja nicht, boah, wir wollen hier was für einen Klimaschutz machen, sondern, ach komm, das schmeißen wir mal weg. Und dann, oh mein Gott, jetzt haben wir aber gar nicht dran gedacht. Irgendwie das blöd. Also, dass diese psychologischen Auswirkungen nicht bedacht werden. Dass, wie gesagt, dass einfach auch dieses, und ich würde echt gerne über die CDU lästern, aber sorry, aber das weiß die CDU eben, dass dieses Staatsvertrauen auch einfach wichtig ist, dass der Staat beständig ist, dass der berechenbar ist, dass der eben in Legislatur, das wird auch oft kritisiert, oft zu Recht, aber das hat ja alles auch seinen Sinn. Dass der Staat nicht sagen kann, von heute auf morgen schmeißen wir hier mal Millionenwerte von links nach rechts. Und der Rest kann mal gucken und, keine Ahnung, gucken, wie er klarkommt. Und bitte heult jetzt nicht rum oder so. Also das ist wirklich, psychologisch ist das richtig fies. Und das ist tatsächlich mal was, sonst sage ich immer Eigenverantwortung und so. Aber das ist tatsächlich was, wo ich glaube, wo diese ganzen Protestparteien, AfD, BSW, wie sie alle heißen, richtig von profitieren. Dass der Staat da eben auch selber nicht als vertrauenswürdiger, verlässlicher Partner. Das ist so, wie wir letztes Mal gesagt haben, wo ich gesagt habe, dann brauchen wir die Ampel auch nicht mehr. Also ich wollte ja jetzt nicht den Staat stürzen, aber wo ich dann gesagt habe, ach komm, dann nehme ich doch wieder die GroKo, da weiß ich, was ich habe. Ne? Das ist so quasi, stört mich auch, aber die Ampel hat ja auch keine Ideen mehr. Ne? Die haben ja hier auch, ich meine, die GroKo hat ja zumindest noch irgendwie ein bisschen professionell nichts getan und nicht irgendwie so versehentlich über irgendwas gestolpert. Und das, wie gesagt, ist psychologisch wirklich gefährlich. Und ich finde es auch nicht gut, bisschen Themenwechsel jetzt, das ärgert mich nämlich auch, nichts gegen die Bauern, aber ich finde es auch nicht gut, dass sie es jetzt zurückgenommen haben. Und zwar auch wieder gar nicht wegen Klimaschutz, weil, wie gesagt, wenn man da eine Idee hat, dann muss man mal ein Konzept vorlegen und das abfedern und nicht sagen, ach, jetzt zufällig, weil wir gerade Gelder sparen wollen, tun wir auch was für den Klimaschutz. Das sollte ein bisschen eine größere Idee sein. Aber es hat eben was von diesem, der Stärkere gewinnt. Die haben eine starke Lobby, die kriegen gute Bilder, die haben Trecker und eine laute Hupe. Und das finde ich dann auch wieder blöd, weil das hatte ich, glaube ich, beim Elterngeld schon mal gesagt. Das ist ja alles gut und schön, aber irgendwo sitzt denn wieder so eine kleine Hilfe für Obdachlose, die leider nicht dieses Glück haben. Und bei denen interessiert es dann keinen Arsch, ob die nebenbei verhungern, erfrieren, was weiß ich. Und dafür gibt es eben die Politik. Da können die Bauern nichts dafür, ne? Meinetwegen auch nicht mal so die Medien, aber die Politik. Und ich kann auch noch die Zwänge verstehen, aber dafür sind die nun mal gewählt, eben auch Leute, alle Leute im Blick zu haben. Wie eben nicht nur die Bauern, sondern dass arme Leute sich auch Milch kaufen können. Und das gilt halt für die Lobbymacht auch.
Deswegen ärgern mich auch so diese Begründungen. Ich habe das auch im Blog thematisiert, wenn ich da zum Beispiel den Stefan Weil höre, aus Niedersachsen, der SPD-Mensch, der sagt, ja, wir müssen das unbedingt zurücknehmen, weil diese Agrardieselsubvention, das ist schon eine arge Belastung für die Bauern. Und das ist halt genau das Thema, worüber wir vor mittlerweile 12 folgenden Podcast hatten. Wenn man kürzt, ist das per Definition eine Belastung. Egal, wo du kürzt, du wirst Leute belasten. Das Argument, wir können diese Kürzung nicht machen, weil die belastet Leute. Das funktioniert nicht. Dann kannst du nichts kürzen. Und das ist genau das, was ich immer sage, was mein Dauerargument ist, was so unehrlich ist an dieser ganzen Debatte. Du bist immer nur für Kürzungen und Subventionen, wenn es dich selber nicht betrifft. Ja, diese ganzen Prinzipienreiter und Reiterinnen von CDU und FDP, wie sie da immer waren mit Subventionen, ganz, ganz schlecht und wir müssen hier unbedingt kürzen. Und jetzt werfen sie sich für die Agrarsubventionen und für die Bauernschaft in die Bresche. Sorry, das ist einfach Heuchelei. Dann sag doch einfach ganz klar, wir wollen das nicht haben, aus dem und dem Grund. Wir finden das blöd. Ja, auch hier, da muss man wieder sagen, das ist ja die Grünen, die sind ja immer blöd genug, ehrlich zu sein, was das anbelangt. Die sagen ja dann, wir wollen das nicht, weil doof im Klimaschutz oder so, ja. Anstatt, dass sie da irgendwelche Sachen nehmen, wo tatsächlich eine Mehrheit dahinter steht. Aber das ist halt, die sind halt doof. Das waren sie schon im Wahlkampf 2021 und da hat sich offensichtlich auch nichts geändert. Das ist einfach, man sieht auch übrigens gerade mal wieder, der Merz ist einfach ein besserer Oppositionspolitiker als die ganze Ampel zusammen an Kommunikation irgendwie. Ich meine, klar ist das, was der erzählt, komplette Scheiße, ist komplette Heuchelei, ist das ein, was geht nicht mein Scheiß von gestern an, aber so macht man das eben. Das ist politische Kommunikation, so funktioniert der Kram. Vielleicht sollte irgendjemand in der Grünen Parteizentrale da mal drauf gucken. Nur so als Vorschlag für den nächsten Wahlkampf. Werden sie eh nicht machen. Die werden ziemlich sicher 2025 aus der Regierung fliegen, aber langsam das echt nur noch verdient. Da kann man echt gar nichts mehr anders sagen. Ich kriege echt die Vollkrise mit denen. Und das ist eben die, was du hier sagst. Ja, die haben eine mächtige Lobby. Und auch die Geschwindigkeit, in der das alles zurückgenommen wurde. Ja, die Ampel hat ja ein riesiges, wirklich Across-the-Board-Cut-Programm veröffentlicht.
Überall. Es ist auch noch nicht klar, wie das denn gegenfinanziert wird.
Ja, das ist auch völlig Hupe. Ja, aber auf jeden Fall wird er überall einfach Leuten willkürlich irgendwas weggenommen und diejenigen, die jetzt eine Lobby haben, die mächtig sind, die Freunde haben, die schreien jetzt auf und dann wird es sofort zurückgenommen und wirklich auch von allen, wie gesagt, alle SPD-Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen haben sich jetzt für die Bauern in die Bresche geschmissen. Die CDU, die FDP, die Grünen ja auch, der Cem Özdemir hat ja auch gesagt, er hat sofort gesagt, ja, nee, hatten wir eigentlich gar nicht vor. Das war nur ein Missverständnis, ja, was hier abläuft. Ja, wir wollten gar nicht kürzen, was wir gesagt haben, dass wir kürzen und was im Bundesgesetzblatt steht. Das ist wirklich furchtbar. Wie willst du da jemals irgendeine Verlässlichkeit da reinkriegen, wenn ich weiß, dass alles, was ich aus Berlin höre, ist im Endeffekt subject to revision. Ja, das gilt nur so lange, bis irgendjemand was anderes sagt oder laut schreit oder sonst irgendwie. Es ist einfach eine unglaubliche Verantwortungslosigkeit muss man das ja wirklich schon nennen. Es ärgert mich wirklich und da muss ich auch echt sagen, langsam wünsche ich mir die CDU und die Regierung zurück.
Ja, so weit ist es schon gekommen. Da mache ich die Ampel wirklich für verantwortlich.
Ja, total, weil die CDU weiß, wie man sowas wegverwaltet. Die können da damit umgehen. Die hätten da, wie gesagt, die hätten eine Ladung Subventionsgelder draufgeschmissen, hätten dann irgendeine Story erzählt, wie das total vereinbar mit der Schuldenbremse ist, hätten zusammen mit den Stimmen der SPD, die da staatsmännisch an der Seite gestanden wäre, hätten sie das Ding verabschiedet und bam, wäre das alles erledigt gewesen. Aber nee, stattdessen hat man eine Prinzipienreiterei auf den dümmsten Sachen, die man dann nicht mal einhält. Das ist ja noch das Schlimmste. Nein, eigentlich ja nicht. Ich bin ja froh, dass sie flexibel genug sind, dumme Ideen zurückzunehmen. Aber das Zurücknehmen ist halt genauso random wie das vorherige Schaffen. Das macht mich echt stinkig.
Ja, mich auch. Es ist auch eine andere Form von Stinkigkeit, weil ich habe das, glaube ich, auch irgendwo geschrieben. Wenn die ihre ganzen 20 Milliarden im Sozialhaushalt gekürzt hätten, dann hätte ich Gift und Galle gespuckt. Aber es hätte irgendwie einen Grund gehabt. Die hatten jedenfalls ein Konzept gehabt. So bin ich zwar super frustriert und sauer, aber wie gesagt, einfach weil die, wie gesagt, auch ihre ganzen eigenen Ideen wieder zurücknehmen, weil da einfach ohne Sinn und Verstand irgendwas gemacht wird. Und wie gesagt, die Union, die hätte vielleicht auch nicht die Schuldenbremse abgeschafft, aber die hätten zumindest, was ja auch eigentlich mein Vorschlag war, macht das noch für dieses Jahr, damit ihr zumindest mal irgendwie Wochen Zeit habt, weil zwar jetzt keine Regierung spart 20 Milliarden in 3 Wochen ein. Ne? Das ist also einfach von der Idee her ist das schon vollkommen verrückt. Und da muss ich auch sagen, wie gesagt, es gibt genug an der Union zu hassen, aber muss ich auch sagen, dass mir echt diese Professionalität fehlt mir ein bisschen. Ne? Die würde ich jetzt tatsächlich echt, wie gesagt, mir fehlt da echt, wie gesagt, auch mit diesem Psychologiekram, Merkel wäre sofort hingegangen und hätte gesagt, hier, wir haben jetzt ein blödes Ergebnis, also die hätten das Problem ja nicht gehabt, aber die hätte sofort gesagt, übrigens, wir sperren hier was, aber die Rente, die Löhne, bla bla bla, werden überwiesen, das ist kein Shutdown. Wie gesagt, und diese Regierung ist so unfähig, da kommt einer und es kommt überhaupt keiner auf die Idee, dass die Leute das nervös machen könnte. Wenn es heißt, die Regierung sperrt mal eben Konten ohne Ende. Natürlich kriegt man dann Angst, die kleine Rentnerin, ob die Rente noch überwiesen wird. Aber ich verstehe auch nicht.
Die sind einfach teilweise zu ehrlich für den Job letzten Endes, weil die aus irgendeinem Grund sich nicht bereit erklären, hinzustehen und zu sagen, es wird alles gut. Diese grundsätzliche Botschaft, jeglicher Optimismus fehlt da. Und ich meine, ja, die verspüren den offensichtlich selbst nicht, das ist insofern ähnlich, aber wenn du diesen Optimismus nicht verspürst, also wenn du nicht denkst, dass du in der Lage bist, diese Transformation so zu gestalten, dass dabei nicht massenhaft Leute vor die Hunde gehen, dann bist du in dem Posten auch einfach falsch. Du brauchst einfach auf der einen Seite diese gewisse Flexibilität, dir quasi selber einreden, diese Hybris quasi, dir selber einzureden, dass du den Kram im Griff hast. Wenn du die nicht hast, dann bist du für ein Spitzenamt, ob in der freien Wirtschaft oder in der Politik, einfach fehl am Platz. Du kannst auch keinen multinationalen Megakonzern leiten, wenn du nicht einfach fundamental davon überzeugt bist, dass du der geilste Typ ever bist und dass du die Weltmärkte ganz alleine durch deine eigene Brillanz unter Kontrolle kriegst. Ich meine, das scheitert immer mal wieder, das ist überhaupt keine Frage. Aber das ist so eine Art Grundbedingung da dafür und die geht irgendwie der Ampel ab. Also erklär mir mal bitte, warum Olaf Scholz Kanzler sein möchte. Nee. Ich verstehe es einfach nicht.
Es gab auch diese schöne Formulierung, eben nicht, es wird alles gut, sondern er ist kein Mensch ohne Zuversicht. Irgendwie mit so einer ganz abgedrehten, doppelten Verneinung drin, wo ich da auch schon gesagt habe, das ist schon mal, so kann man sich schon mal nicht hinstellen. Ne? Nicht mit alles wird gut, die Rente ist sicher, soll hier kein Mensch ohne Zuversicht. Ich grinse noch mal schlumpfig. Da fehlt das. Und das ist, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin in so einer komischen Twitter-Blase, die sind alle Habeck-Fans und ich halte das nicht für, das ist ja alles wunderbar, wenn du mit dem am Küchentisch sitzt, aber es tut mir leid, ich halte das nicht für gute Politik. Ich will es immer nicht, ich habe keinen Bock, mich da rumzustreiten, aber weil dieses, Habeck und Vollkanzlerqualitäten, weil der eine schlaue Rede nach der anderen, nicht so, nee, sorry, aber ich kann diesen Ton auch nicht ab. Das ist, wie gesagt, das ist bestimmt super, wenn das dein Kumpel ist und du sitzt da am Küchentisch und oder hältst einen Vortrag, vor Studierenden. aber das ist keine Kanzlerqualität.
Ich schaue nie Reden, deswegen kann ich zum Tonfall an sich nichts sagen. Aber ja, auf der einen Seite hat Habeck definitiv kommunikatorische Fähigkeiten, die deutlich über den Durchschnitt rausgehen, sagen wir es mal so, oder zumindest Potenziale. Ich rede bei Habeck immer gerne von Potenzial. Aber irgendwie kommt es nicht so wirklich bei rum. Und das ist ein ganz Problem bei ganz, ganz vielen von unseren Leuten. Ich meine, Merz ist ja auch kein Kanzlermaterial. Der ist, das ist ja wirklich, aber aus anderen Gründen. Ne? Aber bei Habeck, ja, das sehe ich absolut. Der erneut, die Kommunikation, die er macht, habe ich auch immer das Gefühl, der hat gar keine Ahnung, was sein Publikum eigentlich ist. Dem ist auch immer noch nicht klar, dass er ein Ministerium leitet. So gefühlt. Ne? Aber keinem von denen. Ja, also auch Lindner nicht. Ja, der ist ja auch immer noch, also wirklich überhaupt keine dieser Personen scheint dieses Bewusstsein zu besitzen. Denen fehlt so dieser Markus Söder-Style im Endeffekt. Ja, einfach dieses, was ich meine, diese totale Hybris von ich habe alles im Griff, ich bin der Geilste, vertraut mir. Ne? Da wo ich bin, ist vorn. Und jetzt lass loslegen. Ja? Das fehlt komplett. Stattdessen glauben die immer, dass sie irgendwie mit Argumenten und Fakten und ordentlich ausbuchstabierten Debatten da irgendwas reißen können, wo an und für sich es einen emotionalen Appeal bräuchte, eine einfache, verständliche Message, hinter der man sich stellen könnte, wie diese Transformation gemeistert werden soll. Und es fehlt komplett. Stattdessen löst sich das immer auf. Das ist wie in der Merkel-Ära auch schon, nur viel schlimmer. Ja, also die setzen wirklich diesen Trend fort. Wie gesagt, Merkel war da auch ganz, ganz furchtbar drin mit diesen Geschichten. Ich erinnere mich noch an diesen Moment vom Kanzlerduell 2017, wo die da plötzlich die Feinheiten irgendwelcher völlig abstruser Gesetzgebung diskutieren wollten. Und das ist was, das ist ein absolutes Gift. Nein, das interessiert keine Sau. Und sorry, wenn ich hier ein bisschen den Schwaben raushängen lasse. Ja, aber das ist einfach etwas, das hat da nichts verloren. Nicht auf dieser Ebene. Das kannst du machen, wenn du ein Bundestagsabgeordneter bist, ein Fachpolitiker oder eine Fachpolitikerin. Und du machst es da im Ausschuss oder du begegnest deiner Lobbygruppe, dann ist das relevant. Aber nicht so, also die kennen einfach ihr Publikum nicht. Und das sieht man eben, um den Ball mal wieder zurückzupacken, das sieht man bei den Bauernschaftsprotesten ganz massiv erneut. Und wir werden das noch öfter haben bis 2025. Ich bin da echt ziemlich sicher, wenn die Koalition diese 2 Jahre überhaupt noch schafft.
Ja, also die hatten auch Stichwort Ehrlichkeit, weil das war ja auch so eine ganz komische Phase, wo die das zu dritt, glaube ich, auch nur verhandelt haben, was sie jetzt mit diesem Schuldenbremsen irgendwie, es waren Konten gesperrt und es war, kann man ja positiv sehen, dass alles so diskret war, aber es war dann irgendwie, man wusste die Reden, aber der hat wirklich gar nichts, nicht mal sowas, wir machen Fortschritte oder so, sondern dann, wie gesagt, irgendwie so ganz ehrlich, wir wissen auch nicht weiter. Und ich meine, da sind Konten gesperrt, du hast nur noch 3 Wochen Zeit, weil sonst ist die Zeit schon wieder um, ne, irgendwo müssen 20 Milliarden her. Und da habe ich auch schon gedacht, sorry, aber Ehrlichkeit oder nicht, aber sowas will man auch nicht hören. Man möchte, wie gesagt, hören, wir arbeiten dran, wir sind auf einem guten Weg, wir haben hier schon erste Ideen oder wir machen eine andere Lösung, aber wie gesagt, nicht hören, wir wissen nur auch nicht weiter. Wo ich auch gedacht habe, wie gesagt, weil dann darfst du das nicht machen mit Kontensperren oder so. Das darf man halt nur machen mit, wir haben hier voll so einen Fahrplan, morgen gibt es eine Lösung, fertig. Aber das, wie gesagt, wie du schon sagtest, die sind sich, habe ich auch das Gefühl, die wirken da alle so reingestolpert. Die für sich selber wissen, für ihre eigene Position nicht, auch überhaupt nicht, wie das alles auf die Bevölkerung wirkt. Das will jetzt hier nicht in so eine, auch an Merkel gibt es genug zu kritisieren. Wie gesagt, auch dieses Komische, auch an ihrer Kommunikation. Aber ich hatte das Gefühl, sowas kriegt die dann immer noch mal hin, ne? Auch nicht gut. Weil dafür war sie dann auch, da hatte sie nicht, das ist Söder besser, weil der kriegt dann auch die Schlagzeilen, ne? Weil der das so raushaut. Aber so dieses aus bestimmten Phasen mit Mutti macht das schon, ne? Das hatte wirklich so, man muss nicht selber das Gefühl haben, scheiße, die wissen selber nicht, was da abgeht, ich muss jetzt vor Sorge vergehen, sondern man konnte denken, ja, lass die mal machen, in einer Woche hat sie schon irgendeine Lösung. Die ist vielleicht doof, aber da passiert was. Und dieses Gefühl, finde ich, fehlt jetzt ebenso.
Ja, ich glaube, damit sind wir auch am Ende der ganzen Geschichte. Das ist quasi die größere Dimension, die Bauernschaftsproteste mehr oder weniger als ein Symptom. Wir sind hoffentlich jetzt mit dem Thema durch. Bin gespannt, was ihr alle davon noch zu sagen habt. Packt es in die Kommentare, wie immer, schreibt uns an. Lasst uns wissen, was ihr da davon haltet, was wir vergessen haben, wo wir komplett falsch liegen und so weiter und so fort. Und wir drücken jetzt einfach mal ganz doll die Daumen, dass das alles bald besser wird, wenn nur endlich die Leute die Brillanz unserer Analysen zu schätzen wissen, wie das halt immer so ist. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sprechen uns bald wieder auf diesem Kanal. Bis bald. Ciao.
Dankeschön. Tschüss.